Lesen und lesen lassen. Storytime. Spitzt die Lauscher, jetzt gibt's was auf die Ohren. Unsere Geschichten für euch. Dieses Mal.
Dies ist eine Kurzgeschichte aus der Anthologie Between Cracks, Unmenschlichkeit. Ich kenne dich nicht. Von Eileen Storz. Es ist schön, wie alle lächeln. Jeder von ihnen scheint einen guten Tag zu haben und niemand meidet meinen Blick. Sie grinsen so breit, als säßen wir auf einer Geburtstagsparty und nicht in der Straßenbahn. Und so laut sind sie auch. Stimmen um Stimmen, nur fehlt die Musik. Oder doch nicht? Der Rhythmus der Gleise fährt mir durch die Füße in den Körper und ich wippe im Takt. Das Kind mit dem Einhorn muss das Geburtstagskind sein. Der Typ daneben sieht aus wie ein Clown. Die Nase ist rot und er schwankt beim Stehen. Er ist der Einzige mit einer Flasche in der Hand. Immer wieder zieht die Mutter das Kind von ihm weg. Klar, zu viel Spaß ist ungesund. Magenknurren, ich rümpfe die Nase. Wo sind die Hotdogs? Auf einer Party dürfen sie nicht fehlen. Den Kuchen kann ich riechen. Die Frau dort hat ihn auf dem Schoß. Ob ich die Kerzen auspusten darf? Es wäre besser, sie auszupusten. Immerhin befinden wir uns in einem öffentlichen Verkehrsmittel und offenes Feuer ist verboten. Doch sie sehen alle so zufrieden aus, dass ich schweige. Ich will nicht die sein, die ihnen den Spaß verdirbt. Neugierig hasche ich nach den Blicken meiner Nachbarn. Ein Mann nickt mir mit so breitem Grinsen zu, dass ich es nur erwidern kann. Es ist so nett hier. Die Atmosphäre ist ganz heimelig, fast als wären wir alle Freunde. Meine Station kommt durch die zerkratzten Scheiben in Sichtweite. Eiswürfel schmelzen und Wasser erstickt das Feuer in meiner Brust. Warum sind so viele Leute zur Party gekommen? Sie klauen mir die Luft zum Atmen. Nun drängeln sie nicht so. Aber ich muss hier raus, sonst komme ich zu spät zur Arbeit. Ich haste auf die nächste Tür zu und mit jedem Schritt fällt einer ihrer Köpfe. Die Luft schält ihnen im Sturz das Fleisch von den Knochen. Die Haut rollt sich zu Schnecken auf, die Haare entfliegen wie Spinnwebenfäden, die Augen ziehen aus ihren Höhlen aus. Klonk, fallen Schädel auf den Boden. Klonk, rollen sie bis zu meinen Füßen. Klonk, mit dem rauen Schaben einer Tassenkante auf der Tischplatte. »He, meine Tasche, jetzt passen Sie doch auf, wo Sie hintreten!« Schädel im Weg. Ich kann sie den Leuten nicht zurückgeben, weil die Bahn schon quietschend zum Halten kommt. Meine Schritte werden größer. Ich möchte auf keines der Grinsen treten. Nein, ganz bestimmt nicht. Denn unter Schuhsohlen brechen Zähne wie Keramik und dann könnten sie den Kuchen nicht mehr essen. Der Weg wird immer länger und mit jedem Meter kommen weitere Schädel hinzu, bis ich durch ein wogendes Meer aus Schädeln warte. »Verzeihung«, murmle ich und ziehe meinen eigenen Kopf zwischen die Schultern. Verzeihung, mit jedem Schritt eine Verzeihung. Das war es dann mit der Wärme und Freundschaft. Jetzt starren sie mich nur noch vorwurfsvoll an. Ich muss hier raus. Obwohl ich eisern versuche, sie loszuwerden, die Hektik bleibt an meiner Stimme kleben wie geronnenes Blut. Drängeln Sie nicht so. Es sind zu viele Leute hier. Nehmen Sie Rücksicht. Der Zug steht. Ich muss zur Tür, um den roten Knopf zu drücken, der mich aus dieser Peinlichkeit erlösen wird. Doch auch, wenn ich inzwischen über knirschende Knochen trample wie ein wütender Elefant, komme ich nicht ans Ziel. Einer der Schädel zischt mich an und je weiter ich mich vorankämpfe, umso mehr Münder stimmen in das feindselige Hissen mit ein. Doch es sind nicht sie, sondern die Bahn, die pfeift und ehe ich's mich versehe, bewegt sich die Welt draußen wieder. Aber ich muss hier raus, will ich sagen. Doch die Schädel scherben unter meinen Sohlen, lassen mir die Worte nicht aus der Kehle kommen. Ich klammere mich an die nächste freie Haltestange und sinke in mich zusammen. Mit aufeinandergepressten Lippen starre ich an meinem kopflosen Gegenüber vorbei, ins trübe Fenster und mein eigenes Gesicht. Das Geräusch der Tasten ist beruhigend. Der Tanz meiner fallenden Fingerspitzen ist wie Regen auf Asphalt. Auf dem Bildschirm erscheint mit jedem Klick ein Buchstabe. Ein Stab aus Buche oder filigrane Stäbchen, die Bücher schreiben? Natürlich schreibe ich keine Bücher. Ich bin vielmehr ihr Halter und notiere ihre Namen neben die aktuelle Adresse. Es gefällt mir zu glauben, sie wohnten dort in den Regalreihen, die sich wie lange, belebte Straßen durch den gesamten Raum ziehen. Immer wenn eines von ihnen uns verlässt, stelle ich mir vor, dass es nun auf Reisen geht und nach seiner Rückkehr eine ganz andere Weisheit zwischen seinen Seiten trägt. Obwohl ich Tag für Tag mit ihnen zusammen bin, widerstrebt es mir, sie zu lesen. Manchmal spitze ich hinein, dann, wenn niemand hier ist und sie mir ganz allein gehören, aber nie, niemals habe ich eines von ihnen beendet. Ich könnte es nicht ertragen, ihren gesamten Inhalt zu kennen, weil ich stets nur daran denken müsste, was sie mir womöglich noch vorenthielten. Guten Tag, würden Sie mir bitte eine Karte ausstellen? Ich bin neu in der Stadt. Sein Lächeln ist nicht so breit wie das der Leute in der Straßenbahn und sein Kopf wirkt, als säße er recht stabil auf seinem Hals. Ich nicke und reiche ihm ein Formular. Werden Sie häufig herkommen? Menschen sind noch schwieriger zu lesen als Bücher. Sie geben noch weniger Preis und oft nicht die Wahrheit. Deshalb ist es mir recht, Ihnen nur hier zu begegnen. Immer denselben Leuten auf der gleichen Mission. Denn Gewohnheiten lügen selten. Ich lese nur Bücher aus der Bibliothek. Es ist schön, wenn man weiß, dass man nicht der Erste ist, der seine Augen und Finger über die Zeilen wandern lässt. Es ist wie einer Fährte zu folgen. Und natürlich spart es Platz und Geld. Er zwinkert mit dem einen Auge, sodass im anderen ein Licht angeht. Ich senke geblendet die Lider. Meine Finger ruhen auf den Tasten, warten darauf, seine Daten ins Netzwerk einzuspeisen. Sie sind mir plötzlich fremd. Die Gedanken, die eigentlich hinter meine Stirn gehören, schieben sich mal wieder davor. Und wenn ich aufblicke, kann ich die dunkle Wolke sehen, zu der sie sich gern formen. Um Ihre Frage zu beantworten, ja, wir werden uns häufiger begegnen, spricht er mir mitten in die Gedanken und lässt die Wolke auseinanderstieben. Ich würde gern vergessen, was ich über ihn weiß, um meiner Neugier zu entkommen. Mehr Wissen, mehr Fragen. Doch mit jedem Buchstaben, den ich nun energisch eintippe, höhnt mir der nervtötende Tastenklang zu. Jetzt ist es zu spät. In kreischenden kleinen Kreisen drehe ich die Gabel auf dem Porzellan. Die Spaghetti winden sich darum wie Würmer im tomatenroten Wirtsblut. Ich schiebe sie mir in den Mund und stelle mir vor, dass die kitzelnden Bewegungen auf meiner Zunge tatsächlich von Leben rühren. Spaghetti habe ich als Junge am liebsten gegessen. Weißt du, woraus sie bestehen? Ich sehe nicht vom Teller auf. Ich nehme an, vor allem aus Weizen und Wasser. Seine Stimme verendet im Nichtssagen und ich kann sein Schulterzucken spüren, bevor ich aufschaue. Ich lese die Inhaltsangabe auch nie. Sie ist ohnehin eine Lüge. Ganz sicher steht nicht alles drauf, was drin ist, weil die Hersteller das gar nicht wissen können, nicht bis ins kleinste Detail. Wozu auch? Ich muss Nudeln nicht kennen, um sie zu lieben. Sicher hat ihre Zusammensetzung noch niemanden umgebracht. Ich ziehe die Brauen zusammen, dass es fast wehtut. Lieben ohne kennen? Natürlich bezieht er es auf uns. Seine Augen glänzen nun wie ein sonnenbesprenkelter See und ich kann mein verzogenes Gesicht in der Pseudotiefe seiner Pupillen sehen. Lieben heißt kennenlernen, sagt er wie selbstverständlich. Das ganze Leben ist ein Lernprozess. Doch ist nicht das Ziel jeder Lehre zu wissen, zu können und zu kennen? Ist ergebnislose Forschung nicht nur fehlinvestiertes Geld? Diesmal genügt es mir nicht, die Würmer zu rollen. Ich steche alle Gabelzinken hinein und betrachte unzufrieden die zertrennten Körper. Der Weg ist das Ziel. Er zwinkert. Ich kann nicht anders, als ihn zu belächeln. Dann sollten wir den Weg genießen, schlage ich vor, obwohl mir die Unwahrheit Ohrensausen beschert. Ich halte seinen Blick fest. Auf vielsagende Weise ist er leer, aufgrund der Zweideutigkeit jedoch eindeutig. Den Spaghetti-Würmern in meinem Magen sprießen flimmernd flatterige Flügel, die mich fast dazu bewegen, den gemeinsamen Weg an jener letzten Abzweigung zu trennen. Wenn du möchtest, können wir zahlen. Es ist nicht weit zu mir. Dafür, dass ich dich kennenlernen soll, gibt deine Wohnung ganz schön wenig Preis. Das Nicht-Kennen scheint in ihm höchstens den Forschungsdrang zu wecken. Ich spüre es an seinen Berührungen und der Art, wie er mich mustert. Ich bin ein äußerst interessantes Kunstobjekt, dessen wahrer Zweck sich nie erschließt, aber in hohen Kreisen dennoch angesehen ist. Auch in mir brennt Wissensdurst, aber verzehrend statt süß. Lass mich in deine Seele sehen, denke oder sage ich, aber meine etwas anderes, weil ich an Seelen nicht glaube. Es geht um die Essenz zwischen dem Fühlen und Empfinden, das, was den Blick vom Ausdruck trennt, und je weiter wir gehen, umso süßer scheint es mir. Der Geruch des Mittels benetzt mir nur leicht die Sinne und ich muss mich zurückhalten, ihn nicht voll und ganz zu kosten, denn er ist nicht für mich bestimmt. Einer muss ja wach bleiben, einer muss sehen, wenn der andere sich weigert. Du riechst so gut, dann atme weiter. Mir wird ganz anders. Atme. Ich atme. Mein Kuss ist flüchtig, wie die Substanz, die seine Sinne vorträgt. Nur für kurz, doch lang genug, um zu beginnen. Lang genug, um dem Ziel näher zu kommen, das nicht der Weg ist. Neben ihm aufzuwachen ist, als wäre die Sonne schon aufgegangen, obwohl durch das Fenster nur Nacht hereinfällt. Seine Wärme strahlt wohlig und ich berühre die feinen Haarsträhnen auf seiner Stirn, um mich daran zu erinnern, wie zart er ist. Ich stehe nicht auf, solange er schläft, bewege nichts als die Hand in seinem Haar, während ich auf den Morgen warte, der meinetwegen nie kommen muss. »Guten Morgen, wie hast du geschlafen?« säusle ich, kaum dass seine Lider flattern wie die Singvögel vor dem Fenster. »Wie auf einer Wolke. Wolke 7? Mindestens. Lass mich dir etwas zum Frühstück machen.« »Was soll das? Wie wäre es mit Kaffee?« »Warum hast du...« »Naja, Filter schmeckt mir besser, daher habe ich keine Maschine.« »Ich will das nicht.« »Also lieber Tee? Auch kein Problem. Ich kann den Tag nicht mehr erwarten, weil ich weiß, dass er nun mir gehört und ich ihn lesen kann.« »Ich mein's ernst. Lass das bleiben.« »Ist der dir zu heiß?« »Warum tust du das?« »Ich kann noch ein wenig Wasser drauf tun.« »Hörst du mich nicht?« »Doch natürlich. Das macht überhaupt keine Umstände.« »Verflucht. Lass mich gehen.« »Spazieren?« »Weißt du, mir wäre es lieber, den Tag hier zu verbringen. Nur du und ich. Wie klingt das?« »Wäre ich wie er, würde es mir reichen, ihn den ganzen Tag zu betrachten.« Wäre ich wie er, wären wir beide gar nicht hier. So kribbeln meine Finger vor Tatendrang, wann immer mein Blick auf ihn fällt. Vorhin ist er wieder eingeschlafen, die Erschöpfung vermutlich oder der Nachhall des Schlafmittels. Ich verfolge das langsame Auf und Ab seines Brustkorbs wie in Hypnose. Es heißt, Hypnose sei ein Weg, Dinge zu erfahren, die wir so tief in uns tragen, dass man sie für ertrunken hielt. Ich möchte nicht in meinen Tiefen tauchen, die sind längst erschöpft. Ich spiele immer wieder mit seinem Haar, flechte die kurzen Strähnen zu winzig kleinen Zöpfen und bestaune die Ordnung, die aus so viel Chaos entsteht. Ich lege sie beiseite, die Ordnung, stehe auf und trete zu ihm, sehe den Puls an seinem Hals und lege sacht einen Finger darauf. Der Druck erzeugt Gegendruck und ich beuge mich hinunter, um seine Kehle zu küssen. Seine Finger zucken, als wollten sie mich greifen, doch sie verbleiben an Ort und Stelle, zurück in entspannter Krümmung. »Ich habe Hunger«, wispere ich ihm ins Ohr, und er stöhnt im Schlaf. »Draußen ist es fast wieder dunkel. Kannst du glauben, dass wir schon einen ganzen Tag lang zusammen sind?« Wieder bewegt sich seine Hand, und diesmal lege ich sanft meine Finger darauf, streiche über die Fläche und die geröteten Gelenke. »Ich werde uns Gemüse braten, ja? Ein paar Kartoffeln und Zucchini und Möhren müssten auch noch da sein.« Seine Augen bewegen sich unter den geschlossenen Lidern, und ich frage mich, was sie wohl sehen mögen. Ob sie anders sehen als meine? Ich nehme den Schäler zur Hand. Man muss Möhren sorgfältig schälen, damit all der Dreck weggeht. Die Klinge findet ihren Weg. Er schreit auf und starrt mich an. Magst du keine Möhren? Dünne Streifen lösen sich, darunter ist es frisch und rot. Er schreit schon wieder und zappelt und zuckt. Zum Glück kann er die Hände nicht vom Brett ziehen. Was machst du nur für ein Theater? Ich lege den Schäler weg. Rot rinnt aufs Schneidebrett und zwischen meine Finger. Er stöhnt und wimmert. Bei der Position würden mir auch alle Muskeln wehtun. Hattest du einen Albtraum? Besorgt lege ich ihm die Hand auf die Stirn, weil die Furcht nicht aus seinem Gesicht weichen will. Hilfe! Hilfe! Du! Nein, ich habe nicht geschlafen, mein Faulpelz. Ich lächle und ziehe die Hand zurück. Oh, Verzeihung, das klebt ein wenig. Ich kichere, weil ihm der Möhrensaft von meinen Händen in die Augenbrauen rinnt. »Hilfe!« »Kommt sofort! Lass mich nur die Möhren fertig schneiden!« »Nein! Hilfe! Hört mich jemand! Sie ist verrückt! Sie wird mich tö...« Ich presse ihm eine Hand auf den Mund, die andere auf die schweißnasse Stirn. »Oder ist das nur Möhrensaft?« »Nun sei mal nicht so! Das ist ja nicht giftig!« schelte ich und greife zum Messer. Er schreit so laut, dass ich ihm Ruhe geben muss. Noch ist genug von dem Mittel da. Wenn er so weitermacht, wird er die Stricke zerreißen. Er wird sich selbst verletzen in seiner Wut. Warum nur ist er so wütend? Vielleicht hätte er auch lieber Hotdogs gegessen. Ich drücke ihm das Tuch ins Gesicht. Die Nachbarn beschweren sich sonst. Endlich schläft er ein und der Lärm erstickt. Ich schneide die Möhren in feine Scheiben und summe ein Schlaflied für ihn. Sie sind hart. Ich brauche viel Kraft und das gute Messer. Sieh mich nicht so an, du hast schließlich alles vollgekleckert. Und ein wenig mehr essen könntest du auch, ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich rühre durch die tomatenrote Suppe, zu der unser Gemüseeintopf geworden ist, und dabei sind keine Tomaten drin. Das geht da nie wieder raus. Kauend deute ich auf die Flecken in seinem Hemd. Ich schiebe ihm einen weiteren Löffel in den Mund. Rot rinnt ihm aus dem Mundwinkel und über das Kinn. Er hustet, würgt, spuckt. Es schmeckt nicht so schlimm. Spucken gehört sich einfach nicht. Er ist so frech. Das metallische Aroma ist gewöhnungsbedürftig, aber es hat etwas Besonderes. Das kann er ruhig zugeben. Ich binde ihm den Latz um, damit er sich nicht noch mehr versaut. Seine Lider flattern und sinken hinab, schnellen immer wieder nach oben, doch verlieren stets gegen die Schwere. Du hast den halben Tag geschlafen, erzähl mir nicht, du wärst noch müde. Mach die Augen auf, wir wollen uns doch kennenlernen. Und die Augen sind die Fenster zur Seele, nicht wahr? Der Eintopf gluckert in meinem Bauch. Meine Worte zeigen anscheinend Wirkung. Er öffnet die Lider, sperrt sie angelweit auf und im milchig trüben See schwimmt etwas, das Angst sein könnte oder seine Seele. Nicht deine Seele, denn ich glaube nicht an Seelen, erinnere ich ihn mit schräggelegtem Kopf. Deine Essenz, vielleicht dein Wesen? Oder ist es bloß Energie, die ich überhaupt nicht sehen kann? Was meinst du? Er schüttelt den Kopf ein wenig zu hektisch. Aber es ist schön, dass ihn das Thema so beschäftigt. Wir sollten das definitiv diskutieren. Lass mich nur schnell abwaschen. Unsinn. Bleib sitzen. Du bist mein Gast, also fühl dich wie zu Hause. Denn weißt du was? Für diesen letzten Satz beuge ich mich zu ihm hinunter und küsse ihn zart auf die Wange. Bei dir fühle ich mich auch daheim. Er will die Hände heben, von denen Karottensaft in Bächen stürzt. 10 Flüsse, die im Laken zu einem Meerdelta zusammenfließen. Vielleicht will er etwas sagen, aber der Latz ist im Weg. Gleich, Liebling, warte hier auf mich. Die Spüle schluckt das Rot weit gefügiger als er. Doch ich kann ihm einfach nicht böse sein. Ich kehre zurück und er hat die Augen wieder geschlossen. Ich lächle über seine Sturheit. Du kannst es nicht lassen, oder? Warte, ich helfe dir. Ich trete zu ihm. Für die Seelensuche brauche ich Löffel und ziemlich viel Kraft. Die Lider will ich nicht mitnehmen. Das Gewebe ist so schon dick genug. Ich schabe an der Innenseite entlang. Meine ganz genau zu spüren, wie die Löffelkante Muskelfasern trennt. Wie Finger präsentieren sie den Apfel. Im Geiste sehe ich sie vor mir. Zing! Schief singen die schrägen Muskeln, wenn ich sie kitzle. Die geraden sind stärker. Nein, das ist Knochen, der Winkel ist zu flach. Immer wieder stößt die Löffelspitze gegen Schädel, während die konkave Seite den Glaskörper quetscht. Ups, entschuldige, ich fürchte, nun bist du kurzsichtig. Besonders weitsichtig war er ohnehin nie, sonst wäre er mir nicht nach Hause gefolgt. Sein ganzer Körper zuckt im Schlaf und Laute sickern in den Latz. Hoffentlich wacht er nicht auf, bevor ich fertig bin. Es soll eine Überraschung sein. Es hilft nichts. Ohne Messer komme ich nicht weiter. Der Nerv ist die größte Herausforderung, stabiler als der ganze Rest. Er krallt die Fasern ins Netz der Netzhaut, wo Stäbchen und Zapfen einen Palisadenzaun bilden. Witzig, dass man sie mit bloßem Auge nicht sehen kann, obwohl man bloß durch sie Blöße sehen kann. Doch selbst die Tannen lassen ihre Zapfen los, wenn ihre Zeit gekommen ist. Ich ziehe und schabe, halte das Lid nach oben, den Apfel nach unten, die Zunge zwischen den Zähnen und endlich ist es geschafft. Sie als Fenster zu betrachten ist sinnfrei. Ich schüttle den Kopf und seufze. Wo doch Fenster immer 2 Seiten haben, man kann heraussehen und hinein. Aber hinter dem Auge ist die Aussicht recht fad, findest du nicht? Das Nervenende ragt aus der Höhle wie eine Antenne. Sie führt zu Hemisphären, die zum Begreifen gedacht sind, aber trotz allen Denkens noch nicht begriffen wurden. Ich lache und drehe das Fenster hin und her. Weich ist es und nicht mehr als Milchglas. Wie konnte er all die Jahre dadurch sehen? Ich werfe es in den Teller, den er nicht leer gegessen hat. Später wird er Hunger haben. Ich trockne meine Hände. Nicht, dass es nicht spannend wäre. Die Strukturen sind faszinierend, die Funktion genial. Doch wirklich kennen lerne ich dich damit nicht. Sein Wimmern macht ihn bemerkbar, die Lider flattern über nichts wie der Vorhang einer dunklen Höhle, in der doch kein Schatz verborgen war. Du solltest dich wirklich untersuchen lassen. Schlaf ist gesund, aber dauernd so müde zu sein, das ist doch nicht normal. Ich streichle liebevoll über seinen Arm. Fühlt sich so Sorge an, so warm und verstörend und unbegründet. Es ist normal, sich so zu fühlen. Leute in Büchern fühlen sich so. Der Latz bewegt sich, er sagt kein Wort, aber ich weiß, was er sagen will. Du hast recht, das ist schon normal. Wir? Sicher nicht, aber andere ebenso wenig. Schlimm sind nur die, die sich für normal halten. Nachdenklich sehe ich in das Dunkelrot seiner Höhlen. Der See ist nun tiefer als zuvor und ein Grund abzusehen. Kein Anreiz also, hinabzutauchen. Nein, sie laufen sogar aus. Ob er vor Rührung weint? Das mit der Seele ist Quatsch, da sind wir uns einig. Die Leute sprechen immer davon, einander die Herzen zu öffnen. Weniger abstrakt, oder? Tiefer zu schürfen ist harte Arbeit. Doch ich denke, du bist die Mühe wert. Er windet sich. Laute quillen ihm aus dem Mund wie Kaugummiblasen. Mal platzen sie so laut, dass ich zusammenzucke, mal dehnen sie sich zu einem Band, das immer dünner wird. Mit bebenden Fingern weiche ich zurück. Aber Liebling, was hast du denn? Sind meine Hände dir zu kalt? Ich reibe sie gegeneinander, ehe ich sie unter sein Shirt wandern lasse. Siehst du? Alles halb so wild. Du kannst mir sagen, wenn du etwas nicht möchtest. Unter dem Latz stöhnt es, als ich sachte, wie ein Hauch über seine Gänsehaut streife. Er sagt ein Wort, aber es versiegt in Kraftlosigkeit. Auch du machst mich schwach. Das ist schön, oder? Fühlst du, wie heftig dein Herz trommelt? Meine Wangen werden heiß, weil mir sein hoher Puls schmeichelt. Und auch wenn ich weiß, dass alles nur Hormone sind, nicht Personen, sondern situationsgekoppelt, freue ich mich über seine Aufregung. Ich bin auch nervös, gestehe ich leise. So weit bin ich noch nie gegangen. Mein eigener Herzschlag begleitet die Reise zu seinem Kern, und es ist, als könnte er nicht erwarten, dort anzukommen. Stoff, Haut, Muskeln, Fett, kein Hindernis für das gute Messer. Sein Gebrüll ist ohrenbetäubend, bis ich ihn betäube und die Töne leiser werden. Ich brauche beide Hände, um die große Heckenschere zu bedienen, sonst fehlt mir die Kraft, die Rippenknorpel zu durchbrechen. 12 Paare, also 24 Mal knipsen. So öffne ich Türchen für Türchen. Das also lieben die Menschen an diesem Ritual. Ich summe Stille Nacht und anscheinend bringt ihm das endlich Frieden. Einmal krampft er und bäumt sich auf. Roter Schaum fällt ihm von den Lippen in die Brust. Der Tränensturz versiegt auf seinen Wangen. Stürbe er den großen Tod, stürbe ich einen kleinen. Doch zu viel Liebe tötet nicht. Er weiß, dass er hier sicher ist. Die Muskeln erschlaffen und er versinkt im Tiefschlaf, der Atem so flach, dass man ihn nicht mit bloßem Auge sehen kann. Das Sternum reiße ich vom Fell und lege es beiseite. Es ist nicht der Stern, dem ich folge. Die Lymphknoten betten sich im gelben Fett wie Könige. Auch sie suche ich nicht. Da, die Lungen, rosa-rote Zwillinge. Sie schlafen in der Knochenwiege und lauschen meinem Wiegenlied. Der Anblick ist wunderschön. Die Leute haben recht. Die inneren Werte zählen. Tränen sammeln sich in meinen Augen. Ich umschließe das Herz mit beiden Händen und lasse mich von seiner Wärme durchströmen. Wieso schlägt es nicht? Habe ich es tatsächlich zum Stocken gebracht? Das Lied zerbricht mir in der Kehle. Es ist rührend, wie er mit mir fühlt. Mit aller Kraft reiße ich es heraus, trenne Anker und Schläuche, aus denen rotes Feuerwerk sprüht. Langsam schäle ich es aus der Umhüllung. Wasser läuft aus wie bei einer Geburt. Zarte Linien krönen das Herzhaupt und verschwinden unter dessen Ohren. Und es ist dieser feucht-heiße Moment, in dem ich mich frage, ob ich die Liebe nun begriffen habe. Die Wahrheit ist der Grund, aus dem ich Bücher nie zu Ende lese. Die Enttäuschung darüber, was jeder Wahrheit zugrunde liegt. Ich betrachte das Werk der letzten Nacht, um es kritisch zu beurteilen und einen literarisch hochwertigen Artikel zu verfassen. Doch ich schreibe keine Artikel oder Bücher, träume nicht den Traum eines Künstlers, um der Wirklichkeit zu entfliehen. Ich stelle mich der Enttäuschung, lasse mich von ihr bis in jeden Winkel erfüllen, atme sie ein und langsam aus, bis sie mit mir verschmilzt. Das mit uns beiden. Es hat vielversprechend angefangen und musste dennoch enden. Das siehst du doch ein, nicht wahr? Spürst du es auch? Nichts täte mir mehr weh, als dir das Herz zu brechen. Ich nehme den Muskel in die Hand und streiche vorsichtig darüber, bevor ich es ihm zurückgebe, weil es nun einmal nicht mir gehört. Vielleicht liegt es nicht an dir, sondern einfach an uns. Ich lächle ihm ein letztes Mal zu. Ich muss nun zur Arbeit. Deine Karte sollte inzwischen fertig sein. Ich sende sie dir zu, ja? Dieses Mal gehe ich nicht nach hinten in der Straßenbahn. Dieses Mal riskiere ich keinen Blick auf ihr Grinsen, das weder verspricht noch hält. Dieses Mal stehe ich direkt an der Tür, umgreife die Stange unter dem roten Knopf und sehe mit traumlosen Augen ins trübe Fenster und mein eigenes Gesicht.